SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß, guten Abend. Tag 2 nach dem verheerenden Erdbeben. Auch heute berichten wir über die Lage und die Rettungsmaßnahmen in der Türkei und in Syrien. Wenn jeder seine eigene Wirtschaft subventioniert, ist allen geholfen, oder? Um die europäischen Sorgen vor dem Inflation Reduction Act in den USA geht es im SWR 2 Tagesgespräch mit Jürgen Trittin, dem außenpolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag. Und außerdem kümmern wir uns um den Fachkräftemangel. Zum einen in Kitas in Tübingen, zum anderen in Arztpraxen in baden-württembergischen Ballungsgebieten ganz allgemein. Die schlimmste Katastrophe seit mehr als 80 Jahren. Mindestens 5000 Tote, mehr als 20.000 Verletzte. Notstand in 10 türkischen Regionen. Das sind die wichtigsten dramatischen Stichworte am Tag 2 nach dem verheerenden Erdbeben entlang der türkisch-syrischen Grenze. Auch heute schauen wir in beide betroffene Länder und beginnen in der Türkei. Von dort berichtet Pia Masurczak.
Noch immer wird in den Erdbebengebieten verzweifelt nach Überlebenden gesucht. So wie hier in Hatay. Im Laufe des Tages sind laut den Behörden immer mehr Rettungskräfte von außerhalb eingetroffen, darunter auch internationale Helfer. Sie werden dringend benötigt. Mancherorts wurde am Morgen noch mit bloßen Händen nach Verschütteten gegraben. In Trümmerhaufen, die nicht glauben lassen, dass dort zuvor ein Haus stand. Die Zerstörung war vielerorts so groß, dass schlicht zu wenig Personal und Gerät vorhanden war. Vor allem aus den Provinzen Adıyaman und Hatay kamen viele Notrufe über die sozialen Medien. Vizepräsident Fuat Oktay versprach daraufhin 1600 weitere Rettungskräfte für die besonders stark betroffenen Regionen.
Sie werden mit Hubschraubern und über den Landweg mit Bussen und Lastwagen transportiert, einschließlich Ausrüstung. Obwohl wir uns bereits auf alle Provinzen konzentriert hatten, konzentrieren wir uns heute mehr auf Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş und Malatya, auf diese 4 Provinzen.
Seit Montagmorgen hat die Erde im Grunde nicht mehr aufgehört, sich zu bewegen. Mehrmals in der Stunde gibt es kleinere Nachbeben. Deshalb sollen die Menschen nach wie vor auf keinen Fall in ihre Häuser zurückkehren. Die Einsturzgefahr ist groß, wegen der Schäden, die man selbst den scheinbar intakten Gebäuden nicht immer ansieht. Viele werden deshalb wohl auch die zweite Nacht im Freien verbringen, obwohl die Behörden Zelte bereitstellen. Schulen und Sporthallen sind ebenfalls geöffnet worden. Der Unterricht ist im ganzen Land bis nächste Woche ausgesetzt. Sogar Eisenbahnwaggons stehen als Notunterkünfte zur Verfügung. Aber in den betroffenen Gebieten leben mehr als 13 Millionen Menschen. Bei manchen ist die Hilfe noch nicht angekommen. Wie bei dieser Frau, die am Morgen dem türkischen Fernsehen ein Interview gibt. Wir sind seit heute Morgen hier, werden auch über die Nacht hier bleiben. Weder vom Katastrophenschutz noch sonst woher ist jemand gekommen. Schau, das ist der Gemeindeplatz. Es gibt keinen Tee, keinen Kaffee, kein Brot. Wir haben nichts bekommen. Wir waren seit heute Morgen in Iskenderun unterwegs. Nichts. Keiner ist gekommen, um nach uns zu fragen. Nach wie vor erschweren zerstörte Straßen und Brücken den Weg zu den Betroffenen. Die kalten Temperaturen und starken Schneefälle machen schnelle Hilfe dabei umso dringender. Am Mittag dann die Ankündigung, in den betroffenen 10 Provinzen werde der Ausnahmezustand ausgerufen, so Präsident Recep Tayyip Erdogan.
Wir erklären 10 Provinzen, in denen sich das Erdbeben ereignet hat, zu Katastrophengebieten. Auf der Grundlage der uns durch Artikel 119 der Verfassung verliehenen Befugnisse haben wir beschlossen, den Ausnahmezustand auszurufen, um sicherzustellen, dass die Such- und Rettungsmaßnahmen und die anschließenden Arbeiten rasch durchgeführt werden können.
Auf der anderen Seite der Grenze in Nordsyrien trifft das Erdbeben ein Land im Bürgerkrieg, von der Weltgemeinschaft weitgehend isoliert. Die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib ist noch dazu vom Rest des Landes mehr oder weniger abgeschnitten. Bundesaußenministerin Baerbock hat jetzt gefordert, alle Grenzen nach Syrien zu öffnen, zumindest für Hilfslieferungen und Personal. Anna Osius über die Lage in den vom Erdbeben betroffenen Regionen in Syrien.
Sie graben mit den bloßen Händen, ziehen Verletzte und Leichen aus dem Schutt. In Syrien sind die Opfer der Erdbebenkatastrophe vielerorts noch auf sich allein gestellt. Viel zu spät erst habe Machthaber Assad internationale Hilfe angefordert, kritisieren Beobachter. Und vor allem die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens, die unter Kontrolle der teils extremistischen Aufständischen steht, scheint derzeit weitestgehend von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Die Mitarbeiter der Weißhelme, eine Zivilschutzorganisation in den Gebieten der Aufständischen, sind zwar durch den jahrelangen Bürgerkrieg geübt im Bergen von Verschütteten, doch Doch angesichts der riesigen Not fühlen auch sie sich machtlos. Bis jetzt haben wir noch keine Hilfe von anderen Ländern erhalten, so Weißhelm-Helferin Nada al-Rashid im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Andere Zivilisten helfen mit dem, was sie haben, aber das Equipment reicht bei Weitem nicht, um die Katastrophe zu bewältigen, in der wir uns befinden. Noch immer ist nicht klar, ob und wie viel Hilfe überhaupt ins Land kommt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock forderte angesichts der Katastrophe die Öffnung aller Grenzübergänge von der Türkei nach Syrien. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten erklärte, wichtige UN-Hilfslieferungen von der Türkei nach Syrien seien vorerst unterbrochen worden. Lieferungen seien derzeit nicht möglich, hieß es. UN-Sprecher Stefan Dujarric: Durch das Erdbeben werden Hilfsoperationen im Nordwesten Syriens unterbrochen, durch den Zustand der Straßen, die Lieferketten und die Logistik. Und doch, ein wenig Hoffnung gibt es offenbar, zumindest für die Menschen in den von Assad kontrollierten Gebieten Syriens. Der Moderator im Staatsfernsehen verkündete stolz: Der Flughafen von Aleppo wurde jetzt für internationale Hilfsflieger geöffnet. Eine Maschine aus Algerien konnte offenbar landen. Ob die Hilfsgüter an Bord jedoch auch in die Rebellengebiete gebracht werden, ist völlig unklar. Der syrische Rote Halbmond forderte den Westen auf, angesichts der Katastrophe, die Sanktionen gegen Syrien fallen zu lassen. Die Zeit der internationalen Hilfe sei gekommen und Leiter Khaled Habubati beteuerte auch: Wir sind bereit, die Hilfsgüter weiter zu transportieren. Ich sage nochmals, wir sind bereit. Sie sollen uns den Weg freimachen nach Idlib und wir sind bereit, die Hilfsgüter dorthin zu bringen. Ob das jedoch mehr ist als nur ein leeres Versprechen, ist derzeit völlig unklar. Im Staatsfernsehen hieß es, der Westen und seine Verbündeten sollten den Wiederaufbau Syriens finanzieren. Schließlich seien diese Länder als Unterstützer der Opposition im Krieg schuld an der Zerstörung Syriens. Rhetorische Machtspiele in einem zersplitterten Land, die den Menschen nicht helfen, die jetzt in größter Not sind. Menschen in Syrien, die durch das Erdbeben alles verloren haben und deren Angehörige immer noch unter den Trümmern begraben liegen.
Der Bericht von Anna Osius und so viel zur Erdbebenkatastrophe für diese Sendung. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck setzt heute seine Tour durch Washington fort, um einen drohenden Handelsstreit abzuwenden. Die USA wollen mit einem Inflationsbekämpfungsgesetz, dem sogenannten Inflation Reduction Act oder kurz IRA, die grüne Wirtschaft fördern, allerdings vor allem die eigene. Teil des IRA sind unter anderem auch Steuervergünstigungen, wenn in den USA produziert wird. Sozusagen America first, nur eben in grün. Und daran stören sich viele in Europa, die sich Sorgen machen, dass möglicherweise ganze Industriezweige über den Atlantik gehen und dort Standorte aufgebaut werden und eben nicht in der EU. Darüber habe ich mit Jürgen Trittin gesprochen. Er ist außenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und Vorsitzender der deutsch-US-amerikanischen Parlamentariergruppe. Herr Trittin, Sie haben vor 1,5 Wochen den Inflation Reduction Act der USA verteidigt. Befürchten Sie nicht auch, dass Unternehmen in die USA abwandern könnten, wenn der IRA so durchgeht?
Nun, erstmal ist dieses Gesetz eine gute Nachricht für den globalen Klimaschutz. Es dient dazu, dass die USA ihre Zusagen aus dem Pariser Abkommen, nämlich bis 2030 die Hälfte ihrer Treibhausgase von 2005 zu halbieren, auch tatsächlich umsetzt. Die USA sind historisch immer noch der größte Verschmutzer und Einlager auch von CO2 in der Atmosphäre. Wenn hier jetzt eine Wende eingeleitet werden, muss das Europäer freuen. Das Zweite, was man dazu sagen muss, das ist ein Volumen, das ist großartig, 396 Milliarden Subventionen für Investitionen in erneuerbare Energien. Nun muss sich Europa da nicht verstecken. Das, was wir aufgelegt haben mit dem Green New Deal, ist etwas, was eine vergleichbare Größenordnung hat. Und das ist im Übrigen auch die Voraussetzung, dass wir auf der Ebene mit den USA im Rahmen eines Klimaklubs zusammenarbeiten können. Wenn die USA diesen Schritt nicht machen würden, müssten wir sie im Rahmen des Kohlenstoffgrenzausgleichs, CBAM genannt, mit Abgaben belegen, wenn sie bei uns auf den Markt wollten. Insofern würde ich sagen, überwiegend positiv. Trotzdem hat der Economist recht, als er getitelt hat zum IRA, Green but mean, also grün, aber gemein. Und Europa muss sich Gedanken darüber machen, ob sie nicht selber Regeln einführen, die beispielsweise lokale Produktion bevorzugen und andere Wettbewerber ausschließen, soweit sie nicht uns den gleichen Marktzugang gewähren, wie sie bei uns haben.
Sie haben den Green Deal Industrieplan schon angesprochen, den Kommissionspräsidentin von der Leyen letzte Woche vorgelegt hat. Wie vermeiden wir bei dem, was Sie gerade angesprochen haben, dass wir in eine Art Subventionswettlauf geraten oder vielleicht sogar gezwungen werden, der dann unter Umständen schädlich ist?
Nun, wir müssen uns erstmal ehrlich machen. Europa hat mit dem Green New Deal, mit dem Programm Recover EU und so weiter in einer mehr als doppelt so hohen Summe Subventionen für die heimische Wirtschaft infolge von Corona und zur Erreichung der Klimaziele auf den Weg gebracht. Und das Zweite, also wir sind in einem Subventionswettlauf, aber das Zweite muss man auch fairerweise dazu sagen, anders als in Europa mit der Anleihe, die wir aufgenommen haben, ist der Inflation Reduction Act in den USA nicht kreditfinanziert. Diese 369 Milliarden Dollar werden finanziert aus rund 700 Milliarden zusätzlicher Einnahme aus der Anhebung von Unternehmenssteuern, aus höheren Abgaben für Medikamentenlizenzen und einer Verbreiterung der Steuerbasis. Also in der Hinsicht vielleicht ein Vorbild auch für Europa, künftig solche notwendigen Investitionen einnahmefinanziert auf den Weg zu bringen.
Angesichts der globalen Herausforderungen dieser Zeit, da können wir uns es ja eigentlich nicht leisten, dass es zwischen Europa und den USA Uneinigkeiten gibt. Gehen Sie davon aus, dass Wirtschaftsminister Habeck die, ja, wir sagen mal, die Wogen in den USA in dieser Richtung auch ein bisschen glätten kann jetzt auf seiner Reise?
Ich glaube, dass die USA ein Interesse haben, dass sie mit Europa zu einem schiedlich-friedlichen Ausgleich kommen, aus einem einfachen Grund. Eigentlich richtet sich der Inflation Reduction Act mit seiner Relokalisierung von Industrie nicht in erster Linie gegen Europa, sondern gegen China. Das sehen Sie beispielsweise bei den Vorgaben für die Batterieproduktion. Da soll in den nächsten 3 Jahren ein Zustand erreicht werden, dass 80% der Mineralien aus den USA entsprechend kommen. Hier ist die Zielsetzung ganz offensichtlich. Und diese Zielsetzung deckt sich nun wiederum mit dem Interesse der Europäer, die ebenfalls aus ihrer Rohstoff- und zum Teil auch Marktabhängigkeit von China sich ein Stück weit befreien müssen, um nicht in eine einseitige Abhängigkeit zu geraten. Insofern glaube ich, dass die USA gute Gründe haben, ihren Markt und ihren IRA auch für europäische Unternehmen zu öffnen. Und wir gute Gründe haben, auf Local-Content-Regeln bestehen, denen wir dann den USA bei gleichem Zugang auf den dortigen Markt auch Zugang erlauben können. Und im Übrigen würde ich dafür plädieren, dass man diese Form der Reziprozität, was Marktzugänge angeht, auch und mit Nachdruck gegenüber China praktiziert.
Sie haben da gerade eine weitere große globale Herausforderung angesprochen. Der Konflikt zwischen den USA und China wurde ja gerade wegen des mutmaßlichen Spionage-Ballons nochmal so ein bisschen angeheizt. Wie schätzen Sie die Situation zwischen diesen beiden Supermächten ein?
Ich glaube, da ist was aus dem Ruder gelaufen. Wenn sich die beiden Spionage-Großmächte der Welt, und das sind die USA und China, gegenseitig der Spionage bezichtigen, dann gehört es eigentlich dazu, dass man weiß, dass man, wenn man dem anderen Spionage vorwirft, dass man selber auch spioniert. Ich glaube, dass hier durch eine Verkettung unglücklicher Umstände oder durch eine gezielte Provokation von der chinesischen Seite, diese Frage ist noch offen, ein beginnender Prozess der Entspannung zwischen den USA und China durch dieses Ballonabenteuer erst einmal einen Rückschlag erlitten hat. Das ist aber am Ende nicht im Interesse der USA. Man muss sich mal anschauen, wie sich die Auslandsinvestitionen von US-Unternehmen in China entwickelt haben. Trotz Verschlechterung der politischen Lage sind die nämlich sprungartig gewachsen.
Im SWR2-Tagesgespräch waren das Einschätzungen rund um den Inflation Reduction Act der USA von Jürgen Trittin, dem außenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und Vorsitzenden der deutsch-US-amerikanischen Parlamentariergruppe. Bundeswirtschaftsminister Habeck und sein französischer Kollege Le Maire treffen sich heute in Washington unter anderem mit US-Finanzministerin Yellen, der Handelsbeauftragten Tai und Wirtschaftsministerin Raimondo. Heute ist Safer Internet Day. Da liegt der Fokus auf allen Gefahren, die lauern, wenn man sich allzu sorglos in der Online-Welt bewegt. Dazu gehört auch, nicht auf Fake News reinzufallen und irgendwelche ganz bewusst platzierte Lügengeschichten oder Halbwahrheiten zu glauben. dass vor allem Russland in den vergangenen Jahren verstärkt versucht, mit Desinformationskampagnen in Europa für Unruhe zu sorgen. Das ist inzwischen erwiesen. Wie sich die EU dagegen wehren will, erklärt unser Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach.
Die Zahlen sind erschreckend. Mehr als 15.000 Mal haben staatliche russische Stellen in den letzten Jahren versucht, die öffentliche Meinung in der Europäischen Union zu manipulieren. Mit der gezielten Verbreitung von Lügen, Hass und Hetze. Der Auswärtige Dienst der EU listet die von Moskau gesteuerten Propagandaaktivitäten auf, die seit dem Überfall auf die Ukraine deutlich zugenommen haben. Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova spricht sogar von einem Tsunami an Desinformation. Und davon, dass der Kreml in diesem Krieg nicht nur mit Waffen kämpft, sondern auch mit Worten.
The Kremlin is fighting its war not only with bombs, but also with words. Since the war started, the Kremlin has unleashed a tsunami of propaganda.
Russland investiert schon seit Jahren massiv in seine Manipulationsmaschinerie und betreibt Staatspropaganda in industriellem Ausmaß, sagt EU-Chefdiplomat Josep Borrell und verweist auf Kampagnen, mit denen der Kreml versucht, die Ursachen und die Folgen des Kriegs in der Ukraine einfach umzukehren.
They somehow portray the Russian aggression.
Sie stellen die russische Aggression als notwendige Reaktion auf eine Bedrohung durch die Ukraine und den gesamten Westen dar. Eine Bedrohung, gegen die sich Russland verteidigt. Das musste ich schon mit vielen Menschen auf der ganzen Welt besprechen. Ein neues Zentrum zur Analyse von Fake-News-Kampagnen soll jetzt den Austausch von Informationen in Europa erleichtern. Und weil nach Ansicht der EU-Kommission der Kampf gegen die Desinformation und die Förderung der Medienfreiheit Hand in Hand gehen, hat die Brüsseler Behörde bereits eine Reihe von Regelungen auf den Weg gebracht, um die Pressevielfalt zu stärken und Journalisten zu schützen, etwa vor unberechtigten Klagen. Der sogenannte Demokratie-Aktionsplan soll dabei helfen, Einflussnahme aus dem Ausland zurückzudrängen. Außerdem will Vera Jourova unabhängige Medienmacher in Russland unterstützen und damit ein Gegengewicht zur staatlichen Kriegspropaganda schaffen.
I want to support the idea of people to have choice.
Die Menschen, sagt die Kommissionsvizepräsidentin, müssen doch eine echte Wahl haben. Der Name des Projekts: Radio Freies Russland.
Die EU wehrt sich gegen Fake News aus Russland. Und wir kommen in SWR 2 aktuell zurück nach Deutschland. Da bekommt man den Eindruck, wann immer es um Fachkräfte geht, ist bei uns gerade Mangelverwaltung angesagt. Auch in Kitas. Gestern haben wir aus Rheinland-Pfalz berichtet. Heute geht's um eine Entscheidung, die einige Familien in und um Tübingen vor Herausforderungen stellen wird. Der Gemeinderat hat dort gestern nämlich beschlossen, die Öffnungszeiten in Kitas der Stadt Tübingen ab September zu verkürzen. Darüber spreche ich mit dem Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Herr Palmer, kürzere Öffnungszeiten in den Kitas ab September. Warum diese Entscheidung?
Wir haben etwa 70 unbesetzte Stellen allein im städtischen Kita-Betrieb. Und deswegen fällt die Kita dauernd aus, macht von einem Tag auf den anderen zu, verkürzt, unvorhersehbar. Das halten wir für schlechter, als wenn wir die Öffnungszeiten an die Wirklichkeit anpassen. Das heißt, nur so viel öffnen, wie tatsächlich Personal vorhanden ist.
Tübingen war mal bekannt für seine besonders gute Kinderbetreuungssituation. Was ist da passiert?
Das ist der Grund, warum wir jetzt überhaupt eingreifen müssen. Wir haben volle Bedarfsdeckung. Wir haben 5 neue Kinderhäuser gebaut in den letzten 3 Jahren. Bei uns hätten alle Kinder einen Platz. Andere müssen dafür erst noch die Häuser herstellen. Mhm. Aber deswegen trifft uns jetzt halt auch der Personalmangel. Wir können die neuen Gruppen nicht besetzen. Nur das, was wir vor 4 Jahren in Betrieb hatten, ist heute auch noch problemlos zu betreiben, reicht aber nicht mehr aus.
Bei vielen Familien ist der Alltag mit Berufstätigkeit der Eltern und Kita-Betreuung fast auf die Minute durchgeplant. Da müssen alle Rädchen ineinander greifen. Zumindest gibt es jetzt einen gewissen Vorlauf bis September. Bei einigen Kitas soll ja die Betreuung am Nachmittag nahezu wegfallen. Für Berufstätige heißt es möglicherweise, sie müssen die Arbeitszeit reduzieren. Das verstärkt dann den Fachkräftemangel in anderen Bereichen. Hätte es keine andere Möglichkeit gegeben, dieses Problem bis zum Herbst in den Griff zu bekommen?
Das wird nicht passieren, was Sie gerade beschreiben. Unserer Entscheidung liegt eine Zählung der Kinder an den Nachmittagen zugrunde. Und daher wissen wir, dass wir mit unserem extrem großzügigen, gut ausgebauten Angebot sehr viel Luft hatten. Und die können wir uns nicht mehr leisten. Wir schließen eigentlich nur die Plätze der Kinder, die nicht mehr da waren am Nachmittag. Aber ja, das heißt möglicherweise, dass Kinder die Gruppe wechseln müssen, dass sich Zusammensetzungen ändern. Verschlechterungen für den Arbeitsmarkt sehe ich in Tübingen im nächsten Herbst nicht. Gesellschaftlich stimmt es, was Sie sagen. Zu wenig Fachkräfte bedeutet, wir verstärken das Problem an anderer Stelle.
Aber die Universitätsklinik Tübingen hat sich ja schon in diese Richtung geäußert, dass da möglicherweise einige ihrer Fachkräfte ein bisschen Probleme bekommen mit der Organisation der Kinderbetreuung.
Nicht die Universitätsklinik, sondern die Gleichstellungsbeauftragte hat einen grundsätzlich richtigen Appell an die Stadt gerichtet, dass sie bedarfsdeckende Betreuungszeiten anbieten solle. Und wenn wir das nicht täten, dann hätten wir tatsächlich die Schwierigkeiten, zum Beispiel für das Klinikpersonal. Die Klinik betreibt aber eigene Kindertagesstätten. Insoweit ist sie eigentlich von ihrem Appell selbst betroffen.
Wie lange sollen diese verkürzten Kita-Öffnungszeiten gelten? Soll das nur für einen bestimmten Zeitraum sein oder bis auf Weiteres?
Die sollen so kurz wie möglich gelten. Das heißt, wenn wir unterjährig Personal gewinnen können, dann verlängern wir die Öffnungszeiten sofort und mittelfristig wollen wir das Problem durch Ausbildung lösen. Tübingen bildet aktuell doppelt so viel Kräfte aus, wie in Ruhestand gehen. Also schon im nächsten Kindergartenjahr haben wir doppelt so viel neue Kräfte wie zur Ruhesetzungen und auf die Art und Weise wollen wir mittelfristig das Angebot wieder auf das gewohnte Niveau heben. Dazu gehört auch, dass wir Betriebswohnungen bauen. Eines der Probleme in Tübingen ist der enge Wohnungsmarkt. Für Erzieherinnen wird es künftig günstige Betriebswohnungen in Tübingen geben, durch die Stadt gestellt.
Das klingt gut. Das Land Rheinland-Pfalz hat gestern eine große Werbeaktion Werde Erzieherin oder Erzieher gestartet. Was wäre Ihr Vorschlag, wie nicht nur die Stadt Tübingen mehr Fachkräfte für die Kinderbetreuung bekommen könnte?
Wir sollten darüber reden, wie attraktiv der Beruf ist. Da sind noch all die Bilder im Kopf. Tatsächlich ist es der bestbezahlte Beruf ohne Universitätsausbildung im öffentlichen Dienst. Man kann als Berufsanfängerin mit 3.000 Euro nach Hause gehen. Das steigt rasch auf 4.000 Euro an. Da sind ganz andere Zahlen in den Köpfen und wir müssen tatsächlich deutlich machen, wie gut die Situation mittlerweile ist und wie sehr es sich lohnt, diesen Beruf zu ergreifen.
Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zur Kita-Situation seiner Stadt. Ab September werden dort die Öffnungszeiten verkürzt, so lange bis wieder genügend Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stehen. Die Stadt ist dabei, dagegen zu steuern mit verstärkter Ausbildung und anderen Angeboten. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Wer schon mal tagelang auf einen Termin beim Hausarzt warten musste, hat selbst erlebt, dass der Fachkräftemangel auch in der medizinischen Versorgung angekommen ist. Fast überall in Baden-Württemberg gibt es zu wenig Hausärzte. Die grün-schwarze Landesregierung hat darauf mit einer Landarztquote reagiert. 75 Medizinstudienplätze werden nicht nach Numerus Clausus vergeben, sondern aufgrund von Vorerfahrungen im medizinischen Bereich. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat jetzt eine neue Kampagne für die Landarztquote gestartet, was aus Sicht der Opposition nicht reicht, um die aktuellen Probleme zu lösen. Mehr dazu von Landespolitik-Korrespondent Knut Bauer.
Nach dem Abi hat Jan Eichhorn 7 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Ein Medizinstudium war für ihn wegen des Numerus Clausus nicht drin.
Und ja, dann kam mir die Landarztquote gerade gelegen.
Das war für ihn die Chance, seinen Traumberuf zu ergreifen. Der 29-Jährige studiert jetzt im 3. Semester Medizin an der Uni Heidelberg.
Gerade wenn man schon im medizinischen Bereich tätig war und dass es schon sehr wichtig ist, um einfach auch abzusehen, was nachher das tägliche Brot ist und was man nachher mit den Menschen auch macht.
Gleichzeitig müssen sich Landarztquotenstudenten verpflichten, 10 Jahre lang in einem unterversorgten Bereich zu arbeiten. Das sind inzwischen aber nicht nur ländliche Regionen, betont Doris Reinhardt, stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.
Leider haben wir in Baden-Württemberg in zahlreichen Gemeinden und Städten, ländlicher wie städtischer Raum, nicht genügend Hausärzte, um alle offenen Hausarztpraxen zu besetzen. Wir haben die Unterversorgung im Ostalbkreis Schwäbischer Wald, die ist gravierend, aber auch in Stuttgart, Böblingen, Sindelfingen sind deutlich weniger Hausärzte tätig, als Bedarf besteht.
Ein Stadt-Land-Gefälle gibt es also nicht mehr. Dazu kommt die Altersstruktur. Ein Fünftel der 7.000 Hausärzte in Baden-Württemberg sind älter als 65. Das heißt, der Ärztemangel wird sich weiter verschärfen. Wer jetzt mit der Landarztquote studiert, ist allerdings erst in 12 Jahren fertig, gibt Jochen Hausmann zu bedenken, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Für ihn geht dieses Instrument daher am Bedarf vorbei.
Die Landarztquote, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, bringt uns nicht die Lösung für die Versorgungsschwierigkeiten, die wir jetzt schon haben.
Er hat mit Studentenvertretern gesprochen und fordert kurzfristige Maßnahmen.
Bei Studierenden, die jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren fertig werden mit dem Studium und mit denen sozusagen Programme auflegen, wo wir in 2, 3 Jahren Impulse setzen können in Regionen, wo eben Ärztemangel besteht.
Ein Bericht von Knut Bauer, SWR2 aktuell. Mein Name ist Christian Rönspieß.